Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Es war ein bedrückender Jahrestag. Unter der Woche am Donnerstag hat sich die Wannsee-Konferenz zum 80. Mal gejährt. Am 20. Januar 1942 sind 15 hochrangige Nazis zusammengekommen, um über die sogenannte Endlösung der Judenfrage zu diskutieren, den industriellen Massenmord von Millionen von Menschen. Fast genau drei Jahre später, am 27. Januar 1945, befreit die Rote Armee dann das Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau. Mehr als 1 Million Menschen haben die Nazis alleine dort umgebracht, darunter auch Fußballer. Ein Forschungsteam hat sich mit den Biografien dieser Spieler beschäftigt, eine Basis für historische Bildungsreisen von Fans. Ronny Blaschke.
Norbert Lopper ist eines der großen Talente in den späten 1930er Jahren. Noch vor der Machtübernahme der Nazis in Österreich erlebt der jüdische Fußballer bei seinem Verein Hacoa Wien antisemitische Anfeindungen von Spielern, Fans, Funktionären. 1938 flieht Lopper mit gerade mal 18 Jahren nach Belgien, wo er weiter Fußball spielt und seine Frau kennenlernt.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, die verfolgten Menschen nicht nur in der Situation der Verfolgung, also nicht nur als Opfer zu beschreiben, sondern sie im weiteren Kontext ihrer Biografie im größeren Rahmen zu sehen.
Henning Borggräfe, Historiker und verantwortlich für Forschung und Bildung bei den Arolsen-Archiven, einem der größten Archive zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus.
Der zweite Aspekt ist, glaube ich, auch, dass es ganz wichtig ist, nicht erst den Moment der Deportation, der einsetzenden Deportation zu betrachten, sondern eben die gesellschaftliche Transformation, die 1933 einsetzte. Und da ist, glaube ich, der Fußball letztlich ein sehr guter Untersuchungsgegenstand, weil sich dort eben im Prinzip die gesellschaftliche Entwicklung wie ein Brennglas zeigt.
Fußballer im Fokus. Mit diesem Titel ist die Bildungsbroschüre der Arolsen-Archive überschrieben, in Kooperation mit Borussia Dortmund. Die Forscher porträtieren 12 Spieler, die damals mitunter zu den Besten ihrer Nationalteams zählen, in Polen, Ungarn oder in der Tschechoslowakei. Spieler, die von den Nazis verfolgt werden. Norbert Lopper etwa versucht vergeblich, in die USA zu emigrieren. Er wird nach Auschwitz deportiert und gefoltert, aber er überlebt. Seine Frau und viele seiner Verwandten werden ermordet. Die Forscher der Arolsen-Archive legen dar, dass Fußballer aus unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Der polnische Spieler Antoni Lyko etwa schließt sich einer Widerstandsgruppe an. Mit vielen Mitstreitern wird er nach Auschwitz deportiert. Dort zählt er zu den wenigen Gefangenen, die zumindest an einem Fußballspiel auf dem Appellplatz mitwirken dürfen, als vermeintliche Ablenkung von dem elendigen Alltag. Lyko wird später erschossen. Er war nicht der einzige Regimegegner unter bekannten Fußballern, sagt Henning Borggräfe.
Ein Beispiel ist der luxemburgische Fußballspieler Nicolas Biertz vom FC Düdelingen, der tatsächlich verhaftet wurde als Mitglied einer Widerstandsgruppe, die Flugschriften verteilten, Parolen malten, die luxemburgische Fahne hissten, alte Straßennamen wieder über die deutschen Schilder klebten.
Nicolas Biertz überlebt. Er bestreitet später ein Länderspiel und wird zum Bürgermeister von Düdelingen gewählt.
Wir erinnern an unsere Mitglieder, die uns ab 1932 aus politischer Überzeugung verlassen haben oder als Juden ab 1933 zum Austritt genötigt und ausgeschlossen wurden.
In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten ist im deutschen Fußball ein Netzwerk für Erinnerungsarbeit entstanden. Rund um den 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, organisieren Fans und Vereine Veranstaltungen. Lesungen, Gedenkstättenfahrten, die Verlegung von Stolpersteinen. Die Broschüre »Fußballer im Fokus« formuliert darüber hinaus Ideen für Workshops und Projekttage. Maßgeblich daran beteiligt der Historiker Andreas Kaas, der sich seit langem mit verfolgten Fußballern beschäftigt.
Besonders jetzt bei Fans von größeren Vereinen ist ein ganz, ganz wichtiger Anknüpfungspunkt die Stadtgeschichte, die lokale Geschichte. Da gibt es natürlich eine hohe Identifikation mit der eigenen Stadt, sodass wir eben schauen, dass wir eine Deportation oder verschiedene Biografien aus der Stadt aufgreifen. Die Leute lernen darüber, wo und wie sich die Deportation im Stadtgebiet zugetragen haben, welche Orte dabei wichtig sind, wo die Augen erst geöffnet werden, dass das Orte sind, die man vielleicht aus dem Alltag kennt, aber nie mit den Deportationen aus der eigenen Stadt zusammengebracht hat.
In der außerschulischen Bildung sind vor allem Hochschulen, Gewerkschaften und Jugendverbände aktiv. Andreas Kaas hofft, dass auch der Fußball Angebote schaffen kann. Er selbst organisiert Bildungsreisen für Fans, Funktionäre und Sponsoren. Schon jetzt haben Clubs die Forschungen der Arolsen-Archive in ihren sozialen Medien verbreitet, etwa Ajax Amsterdam und Cracovia aus Krakau.
Fußballvereine wirken für Außenstehende manchmal sehr groß und sehr unnahbar. Und da ist es sehr gut geboten, wenn der Fußballverein den Schritt macht und vielleicht mal den lokalen Gedenkort oder die jüdische Gemeinde zum Beispiel auch vor Ort einfach mal anspricht, mal fragt, was habt ihr eigentlich für Bedürfnisse, was würdet ihr euch eigentlich von uns wünschen, was können wir tun?
Andreas Kaas und Henning Borgreffe werden sich weiter mit verfolgten Fußballern beschäftigen, zum Beispiel mit dem Österreicher Norbert Lopper. Wegen der schweren Folter im KZ kann Lopper seine Laufbahn nach dem Krieg nicht fortführen, doch er arbeitet bald erfolgreich als Funktionär bei Austria Wien. Und er schildert als Zeitzeuge die Verbrechen der Nazis, immer und immer wieder. Norbert Lopper stirbt 2015 im Alter von 95 Jahren.
Ein Beitrag von Ronny Blaschke. Und am Holocaust-Gedenktag am kommenden Donnerstag werden Sie in der DLF-Audiothek auch ein Sportgespräch von ihm finden mit Andreas Hirsch, dem Enkel von Julius Hirsch, auch ein jüdischer Fußballer, der in Auschwitz ermordet wurde.